Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr Jesus Christus. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, wir wollen jetzt nicht noch einmal den ganzen Psalm 145 hören. Ich habe Ihnen insgesamt 5 Verse rausgebrochen, die ich Ihnen gerne als Predigttext vorlesen möchte. Dazu bitte ich Sie natürlich, sich zu erheben in Ehrfurcht gegenüber Gottes Wort. Der Herr ist getreu in allen seinen Worten. Der Herr richtet alle auf, die niedergeschlagen sind. Der Herr ist nahe allen, die ihn ernstlich anrufen. Der Herr behütet alle, die ihn lieben. Der Herr ist groß und sehr zu loben. Amen. Wir wollen beten. Lieber Herr und Heiland, du schenkst uns diese Worte aus dem Psalm 145 für unser Leben. Du schenkst sie uns heute Morgen für diese Predigt. Wir wollen dich bitten, Herr, dass du zu einem jeden von uns sprichst heute Morgen, dass du jedem Einzelnen das gibst, was er braucht und was er zu hören hat für sein Leben. Danke, Herr, dass wir in deinem Wort Begegnung haben dürfen mit dir. Aber dass das wirklich geschieht, dieses Wunder, dass du uns selber entgegentrittst in deinem heiligen und lebendigen Wort, dazu brauchen wir deinen guten Heiligen Geist. Und darum wollen wir dich bitten für diese Predigt, dass du sie selber segnen mögest, das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes. Amen. Ich habe 3 Punkte, aber diese 3 Punkte mit einem kurzen Vorwort und einem kurzen Nachwort versehen. Das Vorwort, das ist der Vers 13. Da heißt es, der Herr ist getreu in allen seinen Worten. Und das möchte ich als Vorwort noch einmal sagen. Das, was jetzt kommt und das, was du hören wirst, was ihr hören werdet, das sind nicht meine Worte, sondern ist das, was der Herr euch zusagt. Und das dürft ihr annehmen. Denn das, was Gott sagt, das steht. Wir haben es eben selber gesungen in diesem schmissigen Lied 179, Vater, ich will dich preisen. In Strophe 2 haben wir gesungen, ich erkenne, dein Wort hält stets, was es verspricht. Und das ist genau hier gemeint, dass Gott getreu ist in allen seinen Worten. Und das, was ihr hier gleich in diesen 3 Punkten hören werdet von Gottes Wort, das ist die Wahrheit. Und alles, was in deinem Leben, was du denkst, so nach dem Motto, stimmt's denn wirklich, das ist vom Teufel. Das, was ihr hören werdet, ist von Gott. Und das dürft ihr, das müsst ihr, das sollt ihr so annehmen für euer Leben. Denn er ist getreu in seinen Worten. Das gilt, das hat vor 3000 Jahren gegolten, als David diesen Psalm geschrieben hat. Das galt vor 1000 Jahren, das galt vor 2000 Jahren und das wird in 3000 Jahren gelten, weil sein Wort ewig ist. Des Herrn Wort ist wahrhaftig und was er zusagt, das hält er gewiss. Das möchte ich euch als Vorwort mitgeben für alles, was kommt, für all die Segnungen, die Gott für euch bereithält. Es ist nicht meine Idee, nicht das, was ich mir ausgedacht habe, was ich euch fröhlich zusprechen möchte, sondern es ist der Herr, der euch im Wort begegnet. Und was er euch sagt, das hält er gewiss und dazu ist er getreu. Das als kurzes Vorwort aus diesem Vers 13. Jetzt habe ich 3 Punkte. Erstens, der Herr richtet alle auf, die niedergeschlagen sind. Zweitens, der Herr ist nahe allen, die ihn ernstlich anrufen. Und drittens, der Herr behütet alle, die ihn lieben. Das Erste, das ist der Vers 14 aus unserem wunderbaren Psalm. Der Herr richtet alle auf, die niedergeschlagen sind. Ich denke, dass heute Morgen auch niedergeschlagene Geschwister unter uns sind, die traurig sind, die depressiv sind, die nicht mehr weiter wissen. Der eine, der hat Probleme mit seiner Gesundheit, der andere die Schwierigkeiten in seiner Familie, ein anderer ist unzufrieden über seine gesamte Lebensbilanz, andere wiederum haben Probleme am Arbeitsplatz. Aber wieder anderen ist es so, dass ihr Leben dadurch belastet ist und sie sich niedergeschlagen fühlen, weil das so ein Lasagne-Effekt ist, es ist von allem so ein bisschen, nichts läuft so richtig. Man hat so ein trauriges Gefühl und dann gibt es dann auch die Menschen, bei denen eigentlich äußerlich alles in Ordnung ist und trotzdem sind sie traurig, depressiv und niedergeschlagen. Das Tolle ist, dass es Hilfe gibt in der deiner Niedergeschlagenheit, in deiner Depression, in deiner Traurigkeit. Jesus Christus, er, unser Herr, richtet alle auf, die niedergeschlagen sind. Und das ist das Tolle, wenn man noch nur ein bisschen die Bibel kennt, dass diese Geschichte überquillt von Erzählungen, von Berichten dafür, wie Gott, der Herr, das getan hat, wie er Menschen, die depressiv waren, aufgerichtet hat, die niedergeschlagen sind, die er wieder auf die Füße gestellt hat. Ich denke an die Geschichte 1. Könige 19, nicht die große Geschichte der Depression, Elia, der größte Prophet des Alten Testamentes, halt nicht so ein Mann, was ist das für ein Kerl gewesen, halt nicht. Und mit einem Mal überfällt ihn große Traurigkeit und Niedergeschlagenheit. Er setzt sich unter einen Wacholderbusch und sagt, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr leben. Und da kommt der Herr zu ihm und sagt, steh auf. Er speist ihn auch mit Speise halt. Und dann kann er wieder gehen, er richtet ihn auf, dass er gehen kann. Ich denke an Jesus Christus, wie er gehandelt hat am Gelähmten in Markus 2, der da niedergeschlagen war, weil er nicht laufen konnte. Und der Auferstandene sagt zu ihm, steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Ich denke an die Begebenheit bei der Verklärung Jesu in Matthäus 17, als die Jünger da erschlagen sind von der Größe Gottes, die sie erleben, und sie fallen nieder, sie sind niedergeschlagen, weil sie erkennen, wie nichtig sie sind vor Gott. Wie Gott ihnen entgegentritt in Jesus Christus und sagt, steht auf, fürchtet euch nicht. Ich denke daran, was die Apostel im Namen Jesu getan haben, als sie den Gelähmten vor dem Tempel geheilt haben in Apostelgeschichte 3, wo sie ja sagen, Gold und Silber haben wir nicht, aber das, was wir haben, das geben wir dir im Namen Jesu. Steh auf, da war auch einer niedergeschlagen. Oder ich denke an den Lazarus, Johannes 11, diese Geschichte, wo einer niedergeschlagen ist, endgültig und final vom Tod, der ist schon am Verwesen halt, und sagt es diese Geschichte halt nicht, da ist schon alles zu Ende, die maximale, ultimative Niedergeschlagenheit. Und dann kommt Jesus Christus und er ruft ihn aus dem Grab heraus ins Leben zurück. Ja, das ist, was unser Herr tut. Er hilft allen, die niedergeschlagen sind. Jesus, der Auferstandene, schenkt seine Kraft immer wieder, dass Menschen, die niedergeschlagen sind, aufstehen. Nicht nur eines Tages, wenn wir sterben werden. Das ist die finale, ultimative und wunderbare, große Auferweckung, die wir alle erleben werden, wenn wir an Jesus Christus glauben, wenn wir gestorben sind. Nein, diese Kraft des Auferstandenen dürfen wir auch schon in der Welt hier erleben. Und ich darf es dir zusprechen. Du wirst vom Herrn aufgerichtet werden, wenn du niedergeschlagen bist. Das darfst du wissen, das darfst du annehmen. Für dein Leben. Er, der Auferstandene, hat auch Kraft, gerade für deine Niedergeschlagenheit. Ich weiß nicht, was dich momentan niederdrückt, was dich klein macht, was dich traurig macht und was die Ursache deiner Depression ist. Das weiß ich nicht, aber ich weiß, wo die Hilfe ist. In und bei Jesus Christus. Und das ist das Tolle ja in diesem Vers, dass das nicht irgendwie eingeschränkt wird, sondern hier steht ganz knallhart, der Herr richtet alle auf. Der Herr richtet alle auf. Das ist jetzt nicht nur für die besonders Frommen, die ihren Zehnten ganz treu geben, sondern alle werden von ihm aufgerichtet. Ja, wie das denn? Warum gibt es denn dann noch so viel Niedergeschlagenheit? Nun, das Problem ist, dass wenn man dieses alle liest, man das nicht so verstehen darf, dass Jesus das mit einem Mal für alle automatisch tut, so wie der Regen über uns alle kommt, wenn hier in Bremen eine große Wolke ist, sondern er gibt es natürlich denen, die zu ihm kommen. Ich möchte das an einem einfachen Beispiel erklären. Sie alle erinnern sich an das wunderbare Ereignis, als Gott unserem Vaterland die Wiedervereinigung geschenkt hat. Und vor der Wiedervereinigung ist ja die Mauer gefallen. Und dann war es so, dass es in Deutschland üblich war, nicht, wenn Ostbürger nach Westen bekamen die erstmal 100 D-Mark Begrüßungsgeld. Das galt für alle. So, und ursprünglich war das mal nur gedacht für die dann wirklich so durch all diese Schwierigkeiten über die Mauer kamen. Da war man nicht darauf vorbereitet, dass auf einmal alle kommen können. Das war bei uns so, dass vom 9. November bis zum 1. Dezember 1989 1,5 Milliarden D-Mark direkt ausgezahlt worden sind, weil fast alle gekommen sind. Bei 18 Millionen Bürgern der ehemaligen DDR, die sind natürlich alle gekommen. Es waren alle eingeladen und jeder, der kam, das war Gesetz in der Bundesrepublik Deutschland, alle bekamen die 100 D-Mark Begrüßungsgeld. Aber man musste natürlich kommen. Also dieser Satz galt, alle bekommen 100 D-Mark, aber sie mussten natürlich zur Bank gehen. Und genauso ist es bei Jesus halt nicht. Man muss zu Jesus gehen. Es gab auch Leute in der ehemaligen DDR, die hätten haben das Geld Anspruch darauf gehabt, sind aber nicht gekommen. Also Erich Mielke und Erich Honecker, nicht, die sind nicht gekommen halt nicht. Die haben sich die 100 D-Mark nicht abgeholt, aber selbst die hätten sie qua Gesetz bekommen, diese 100 D-Mark Begrüßungsgeld. Also, so wie die Bürger der ehemaligen DDR natürlich gekommen sind und haben sich mehrheitlich die 100 D-Mark abgeholt, die für alle da waren, so ist die Aufrichtung bei Niedergeschlagenheit durch den Herrn für alle da. Die ist für alle da. Da dürfen wir hingehen. Da darfst du hingehen. Jesus macht das doch immer wieder deutlich, nicht der Heilandsruf, das ist ein ganz starkes und wunderbares Wort. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Und da kann ich euch nur eins laden zu. Wenn ihr niedergeschlagen seid, wenn ihr traurig und depressiv seid, da ist jemand, der euch aufrichten kann. Kein Pastor, kein Ältester, kein sonst wie vollmächtiger Bruder oder Schwester. Nein, Jesus, der Herr selber. Der Herr richtet alle auf, die niedergeschlagen sind. Das ist die erste wunderbare Information, die ich dir heute Morgen weitergeben darf aus diesem wunderbaren Psalm. Der Herr richtet alle auf, die niedergeschlagen sind. Ein zweites, auch so ein wunderbares Wort, eine wunderbare Information aus dem Alten Testament über unseren Herrn Jesus Christus. Der Herr ist nahe allen, die ihn ernstlich anrufen. Der Herr ist nahe allen, die ihn ernstlich anrufen. Die Nähe Gottes, die Hilfe Gottes, denn da geht es weiter, dann heißt es halt nicht, dass Gott sogar tut, nicht was die Gläubigen von ihm wollen, so heißt es hier in dem Vers halt, heißt es, er tut, was die Gottesfürchtigen begehren halt, schenkt er allen, die ihn anrufen. Und da weiß ich schon, wie es bei einigen wieder anfängt so zu rattern. Ja, aber, stimmt, aber, nicht? Meine Nachbarin oder ich damals bei meinem Leben. Nein, er tut es. Er ist nahe allen, die ihn ernstlich anrufen und er tut, was die Gottesfürchtigen begehren. Aber warum gibt es denn dann so viel nicht erhörte Gebeten auch von Frommen? Nun, das Erste ist, dass ganz viele Menschen in ihren Gebeten nicht Jesus direkt anrufen. Das ist ganz wichtig. Hier steht, allen, die ihn ernstlich anrufen. Auch das sage ich ja immer wieder. Es ist nicht damit getan, irgendwie zu irgendeinem lieben Gott zu gehen, sondern unser Herr und Gott hat sich letztendgültig offenbart in Jesus Christus und ihn zum Herrn gemacht. Und das sollen alle Zungen bekennen. Und wenn wir Hilfe von Gott haben wollen, dann müssen wir durch die Tür Jesus Christus gehen. Anders funktioniert es nicht. Ich habe hier mein Handy liegen hier, nicht? Das wissen wir. Wenn ich meine Frau anrufen will, dann nützt es mir nichts, wenn ich die Nummer meiner Eltern wähle oder die Nummer hier des Sekretariats in St. Martini. Da muss ich die Nummer meiner Frau eingeben. Und genauso ist es, wenn ich Hilfe von Gott haben möchte, dann muss ich die Nummer Gottes eingeben. Den Namen Jesus, im Namen Jesus beten. Und nicht nur im Namen Jesus, so nach dem Motto, als wäre das jetzt so ein Zaubermittel, sondern wirklich auch im Geist Jesu, dass man in ihm ist. Und wenn das geschieht, dann wird man die Nähe Gottes spüren. An einem Psalmwort, einige Kapitel vorher heißt es, rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst meinen Namen preisen. Sehen Sie, das machen viele Menschen falsch. Dass sie nicht im Namen Jesu beten. Und ein anderes machen sie falsch und deshalb erleben sie das nicht, was hier drin steht. Sie haben keinen Glauben. Da wird zwar im Namen Jesus gebetet, aber da ist kein Glaube da. Das ist auch so, ich kann hier in diesem Handy die Nummer meiner Frau eintippen, aber wenn mein Akku leer ist, nicht, dann passiert nichts. Dann kann dieses Ding hier, obwohl es technisch dazu in der Lage ist, keine Verbindung herstellen. Und so ist es bei vielen Leuten, auch Christen, deren Glauben ist so klein und schwach. Da ist Jesus so der letzte Notnagel und viele andere Dinge sind viel größer und deshalb passiert in ihrem Leben nichts. Sie trauen in Wirklichkeit Jesus nichts zu. Jesus selber sagt, das ist ein steiles Wort, das ist wie gesagt nicht mein Wort. Jesus selber sagt, alles was ihr bittet im Gebet, wenn ihr glaubt, so werdet ihr es empfangen. Aber das ist die Voraussetzung, dass wir glauben, dass wir wirklich Vertrauen dazu haben, dass der Herr Jesus Christus alles kann und alles für uns macht. Und das ist die Hauptursache für nicht erfüllte Gebete. dass eben Menschen es nicht glauben, dass Christen es auch nicht glauben und dass sie eben beten, ohne wirklich im Geist das absolute Zutrauen zu haben, dass Gott wirklich alles macht. Aber, jetzt kommt das Entscheidende, wenn man wirklich den Geist Gottes hat und so richtig tief drin ist im Glauben, dann spielt das auf einmal gar keine Rolle mehr, was der Herr mir alles so zu geben hat. Nicht? Das ist so ein Punkt, wenn Leute über dieses Problem nachdenken, dann weiß ich, dass die im Glauben noch ganz kleine Kinder sind, dass sie noch wirklich ganz klein sind und nicht weit gekommen sind. So nach dem Motto, ja, warum gibt Gott mir das denn nicht und dieses nicht? Ne? Das ist für viele Menschen, so kann man Gott übrigens gut verkaufen. Nicht dieser Deus ex machina, also den Gott, den wir beherrschen können, wie so eine Maschine, so nach dem Motto, wir drücken drauf und der macht das halt nicht. Mit Gott gibt es noch mehr Wohlstand, noch mehr Gesundheit und noch glücklichere Ehe halt nicht. Der kommt sehr, sehr gut an, so ein Wohlstandsevangelium. Aber das ist nur etwas für die wirklichen Anfänger im Glauben. So nach dem Motto, ich bete, dass Gott mir gibt, nicht mein Bestehen in der Prüfung, mein Vorwärtskommen in der Beziehung halt, nicht meine Gesundheit, nicht. Das ist wirklich so am Anfang des Glaubens. Wenn du ein bisschen weitergekommen bist, wenn der Geist Gottes dich hat wachsen lassen am geistlichen Menschen, dann merkst du immer mehr, dass das, was du von Gott willst, gar nicht das Entscheidende ist, sondern dass du nicht etwas von ihm willst, sondern dass du ihn willst. Hier steht, der Herr ist nahe allen, die ihn ernstlich anrufen. Wisst ihr, wenn man Jesus Christus wirklich kennengelernt hat, dann ist das, was er einem geben kann und will hier auf Erden, überhaupt nicht mehr bedeutsam. Dann ist die Nähe mit dem Herrn alles. Im Psalm gibt es im Psalm 131 ein wunderbares Wort, da heißt es, meine Seele ist still und ruhig geworden, wie ein entwöhntes Kind bei seiner Mutter, wie ein entwöhntes Kind ist meine Seele ruhig bei dir. Ein Kleinkind, ein Säugling, der schreit nach der Mutter, weil es die Milch haben will. Die Mutter füttert ihn nicht. Die will immer nur etwas haben. Und so sind wir, wenn wir im Glauben noch jung sind. Nicht? Da beten wir, Gott, gib mir das, gib mir das, gib mir das, gib mir das, gib mir das. Nicht? Und ganz schnell sind wir frustriert. Das kann der Widersacher schnell machen, nicht? Wenn irgendwas mal nicht kommt. Nicht? Und dann haben wir unsere Probleme und hadern mit Gott. Aber wenn wir im Geist Gottes wachsen, dann werden wir anfangen, dass wir das, was Gott uns zu geben hat und was wir uns wünschen, dass das immer weiter in den Hintergrund kommt. Das spielt auf einmal gar keine Rolle mehr. Wir wollen dann nichts mehr von Jesus, sondern wir wollen Jesus selber. Und das schenkt uns der Herr, wenn wir ihn ernstlich anrufen. Das ist das Großartige. Das ist wirkliches Christentum. Das heißt nicht, dass ihr nicht bitten dürft, für die gute Note, wenn eure Kinder am Abitur stehen, dass ihr nicht bitten dürft für eine gute Prognose, das dürft ihr auch alles machen. Aber wenn sich darauf Christentum beschränkt, dass man nur die Hände faltet und für all das bittet, was mir gut tut und meinen lieben Angehörigen, wie gesagt, dann seid ihr noch wie die nicht entwöhnten Kinder, wie Säuglinge, die noch keine feste Nahrung des Glaubens bekommen haben. Aber wenn man Jesus immer mehr erlebt hat, dann tritt das immer weiter in den Hintergrund. Und dann bittet man auch gar nicht mehr darum, sondern da bittet man darum, Herr, komm du in mein Leben, ich will deine Nähe spüren. Und das ist etwas Großartiges, wenn man die Nähe des allmächtigen Gottes erfährt. Einer, der das erfahren hat, ist Asaf. Der hat im Psalm 73 geschrieben, da heißt es in den Versen 25 und 26, der beschreibt genau das. Wenn ich dich nur habe, so frag ich nicht nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachteten, so bist du doch Gott allzeit meines Herzens Trost und Heil. Wisst ihr, das wünsche ich euch allen, dass ihr dieses Herzens Trost und Heil alle habt, dass ihr das wisst. Ich wünsche euch auch all das, was ihr euch sonst noch wünscht, an materiellen Dingen und für eure Gesundheit und für eure Familie. Das habe ich alles gegönnt. Aber viel wichtiger ist, dass ihr wisst, dass Jesus da ist und dass ihr ernstlich betet und ihn anruft und dass ihr seine Nähe spürt. Das ist das Entscheidende, zu wissen, der Allmächtige, der Schöpfer dieser Welt, der ist nah bei mir. Wenn man das hat, dann ist alles andere vollkommen egal. Für die, die das noch nicht erlebt haben, ich möchte das so beschreiben, wie wenn man als 17-Jähriger verliebt ist. Nicht, wenn man als 17-Jähriger das erste Mal so richtig in Flammen steht für so ein junges Mädchen und die hat die Liebe dann erhört und man ist mit dem Mädchen zusammen. Nicht? So in dem Moment, wenn es so den ersten Kuss gibt, nicht? So wie alles ringsherum dann auf einmal egal wird, ob man dann in der Schule schlecht ist oder Stress mit den Eltern hat. Nicht? So viel, 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 viel tiefer. Nicht? So ist dieses, wenn man Jesus hat. Da spielt alles um einen herum überhaupt gar keine Rolle mehr, weil man ihn hat. Und das wünsche ich dir, dass du ihn hast. Und den kriegst du ihn, Jesus Christus. Wenn du ihn ernstlich anrufst, das darfst du wissen. Du kriegst auch das, wenn du im Glauben stehst, was du dir wünschst für alles Materielle. Auch das tut der Herr, wenn du wirklich im Glauben stehst. Aber viel tiefer und wichtiger ist, dass du ihn hast, den Herrn dieser Welt. Und er sagt dir zu, dass er, Jesus, dir nahe ist, wenn du ihn ernstlich anrufst. Und ein drittes und letztes, auch so ein wunderbares Wort: Der Herr behütet alle, die ihn lieben. Das ist der Vers 20 aus unserem Psalm 145. Der Herr behütet alle, die ihn lieben. Das haben die meisten von euch auch schon erlebt, dass Liebe enttäuscht wird. Und das darf ich als Seelsorger sagen. In den allermeisten Fällen, wenn ich mit Menschen in die Seelsorge gehe, dann sind die Ursache für die seelsorgerliche Begleitung darin, dass Menschen in ihrer Liebe zu anderen Menschen tief enttäuscht wurden. Dass der Ehemann, der von seiner Ehefrau betrogen wurde und verlassen wurde nach 20 Jahren Ehe, wo man sich so drauf gebaut hatte. Da sind die Eltern, die einem Menschen zu wenig Liebe gegeben haben und sich das gegeben hat, was eigentlich da sein sollte. Das sind andersrum die Kinder, die sich irgendwann aus unerklärlichen Gründen von den Eltern losgesagt haben, die keinen Kontakt mehr halten, wo Liebe enttäuscht wird. Das ist ganz bitter. Enttäuschte Liebe. Oder ist vielleicht so eine Gruppe beim Arbeitsplatz oder in der Klasse halt nicht, die einem die Liebe, die Anerkennung verwehrt. Ganz viel mit dem, was Menschen erleiden, hat damit zu tun, dass wiederum Menschen, mit denen sie zusammenleben, ihre Liebe enttäuschen. Und darauf müsst ihr euch einstellen. Menschen enttäuschen immer. Christus enttäuscht nie. Und deshalb sucht immer die Liebe zu diesem Gott. Bei allem, was ihr in andere Menschen rein investiert, in euren Ehepartner, in eure Kinder, in eure Enkelkinder, da dürft ihr nie erwarten, dass er das zurückbekommt, was ihr reingetan habt. Wenn ihr es bekommt, seid Gott dankbar. Das ist was Wunderbares. Und es sei nichts dagegen gesagt, wenn man deinen Nächsten liebt. Ganz im Gegenteil. Aber erwartet nicht, dass die, die ihr liebt, dass die euch genauso stark zurückliegen. Und seid immer darauf gefasst, dass die, die ihr liebt und für die ihr so viel getan habt, dass die euch häufig enttäuschen. Aber ich weiß, dass das schwer ist, wenn man diese Erfahrung macht. Und da ist es gut, dass da einer da ist, dass egal wie viel Liebe wir in den hineingeben, der uns viel, 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 viel mehr gibt. Aber wenn wir den lieben, dass er uns umso mehr segnet. Der Herr behütet alle, die ihn lieben. Das ist es, worauf es in unserer christlichen Existenz ankommt. Auf die Liebe zu Jesus Christus. Als Jesus einmal gefragt wird, was ist denn das höchste Gebot, was ist denn das Wichtigste, da sagt er, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt. Als er dem Petrus nach Ostern bei dem Fischzug begegnet, da fragt er ihn dreimal genau danach, Petrus, hast du mich lieb? Hast du mich lieb? Hast du mich lieb? Das ist die Voraussetzung für den Dienst des Petrus. Nicht, dass das so ein gewaltiger Kämpfer ist, nicht der so viel PS hier im Oberarm hatte und hier oben vielleicht ganz schnell im Kopf gewesen ist. Die einzige Voraussetzung für seine Nachfolge ist, dass er den Herrn Jesus lieb hat. Und darum geht es. Und darum geht es auch in unserem Leben, dass wir Jesus lieb haben. Und da dürfen wir wissen, egal wie viel Liebe wir Jesus zurückgeben, wie stark uns der Geist Gottes dazu führt, da werden wir nie enttäuscht. Jesus hat uns noch viel, 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 viel mehr geliebt, als wir es überhaupt jemals uns denken können. Aber eins dürfen wir wissen, je mehr Liebe wir in Jesus investieren, je mehr das unsere Existenz füllt, unser Denken, unser Fühlen, unser Trachten, also wie es hier heißt, von ganzem Herzen, ganzer Seele, von ganzem Gemüt, desto mehr werden wir gesegnet vom Herrn selber. Das ist was Wunderbares. Der Herr behütet alle, die ihn lieben. Dieser Gott und Herr lässt sich nicht schenken. Und wenn wir ihm Liebe geben, wenn wir wirklich unser Herz ihm schenken, dann dürfen wir wissen, dass er uns noch viel, viel mehr gibt. Das dürfen wir wissen, er segnet und behütet uns. Und das ist was ganz Tolles, diese Zusage. Er behütet alle, die ihn lieben. Und ich wünsche mir, dass heute Morgen alle hier sagen können, ja, ich habe den Herrn Jesus lieb. Und dann möchte ich euch eins sagen, da dürft ihr wissen, ihr geht dann unter der besonderen Behütung, unter der besonderen Segen unseres Herrn Jesus Christus. Ihr seid behütet. Der Herr behütet alle, die ihn lieben. Du, der du Jesus Christus lieb hast, mit all deiner Schwachheit, mit all deiner Sündhaftigkeit und wo du denkst, es könnte auch mehr, du darfst wissen, er behütet dich. Er, der Herr dieser Welt, ist bei dir. Und das ist ja das Tolle, nicht? Die Behütung. Wenn wir Amtshandlung haben hier in der Kirche, dann merkt man auch bei Leuten, die gar nicht im Glauben stehen, die haben den Wunsch nach Behütung im Leben. Also wenn Leute kommen, die ihr Kind taufen lassen. Häufigste Taufspruch ist was? Psalm 91, Vers 11, nicht? Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, nicht? das wünschen sich Menschen für die, die ihnen am Herzen liegen, dass da Behütung ist. Und deshalb ist das der häufigste Taufspruch. Bei den Trauungen halt, nicht? Der häufigste Taufspruch halt, nicht? 1. Korinther 13, Vers 8, nicht? Die Liebe hört niemals auf, nicht? Diese Behütung, dieses kostbaren Gutes, was man da hat. Nicht? Das ist ein ganz zentraler innerer Wunsch. Deshalb verdienen die Versicherungen auch in unserem Land so gut. Nicht? Deshalb geht es ihnen so hervorragend, weil wir eine tiefe Sehnsucht nach Behütung und Bewahrung haben. Halt, nicht? Aber wisst ihr, die Behütung und Bewahrung, die es wirklich gibt, die finden wir in der Liebe zu Jesus Christus. Und das möchte ich dir zusagen. Das möchte ich dir zusagen, der du gekommen bist heute Morgen. Wenn du Jesus Christus lieb hast, dann gehst du nicht nur in diesen Tag, nicht nur in die nächste Woche, sondern da gehst du sogar in den Tod hinein. Unter dem Schutz und unter der Behütung unseres Herrn und Gott in Jesus Christus. Der Herr behütet alle, die ihn lieben. Und wenn einem das der Geist Gottes zeigt, was das heißt, der Herr dieser Welt, der diese Welt mit einem Wort geschaffen hat, nicht? Der behütet mich. Ich darf in Beziehung mit ihm stehen. Das ist was ganz Wunderbares. Und das wünsche ich dir, dass das der Herr dir zeigt, dass du, der du ihn lieb hast, dass er dich ganz besonders behütet. Drei Punkte. Der Herr richtet alle auf, die niedergeschlagen sind. Zweitens, der Herr ist nahe allen, die ihn ernstlich anrufen. Und drittens, der Herr behütet alle, die ihn lieben. Ein kurzes Nachwort dazu, und zwar der Vers 3 aus unserem Psalm. Wenn einem das der Geist Gottes selber gezeigt hat, dass es die Wahrheit ist, was wir da gehört haben in diesen drei Punkten, dann bleibt nur eins, dann ist dieser große Herr sehr zu loben. Und das wünsche ich dir einfach, dass Gottes Geist dir das deutlich macht, was es heißt, dass du von ihm aufgerichtet wirst, wenn du niedergeschlagen wirst, dass er dir nahe ist, wenn immer du ihn ernstlich anrufst und dass er dich behütet, der du ihn liebst hier, dass du das wirklich verstehst und dass du dann gar nicht mehr anders kannst, als rauszugehen und diesen Herrn und Gott in Jesus Christus zu loben und zu preisen. Möge der Herr diese Predigt an deinem Leben segnen. Amen. Und der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn.